ARD. Ich fange mit einem Mord an, von dem ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Es ist der 6. August im Jahr 1992, abends. Die Luft ist lau, langsam wird es dunkel. Wir sind in Bonn, in der Riemannstraße auf dem Brüßer Berg, ein ruhiges, gediegenes Wohnviertel. Viele Staatsbeamte wohnen da, weil Bonn damals noch Regierungssitz ist. Eigentlich ist es hier sehr sicher. Doch schon seit Tagen hören die Nachbarn Hunde in einer kleinen Erdgeschosswohnung in dem weißen Apartmentblock bellen. Sie gehören Feridun Farrokhzad, ein dunkelhaariger Mann um die 40 mit Schnurrbart. Ein Dichter, Showmaster und Sänger, der bis heute bei IranerInnen sehr bekannt ist. Die Nachbarn sehen ihn damals oft Gassi gehen. Er fällt auf, weil er so groß ist und neben ihm diese beiden kleinen Hunde trippeln. Ein Pudel mit schwarzen Locken und ein Zwergspitz mit langem weißem Fell. Eigentlich süß und niedlich, aber jetzt kläffen sie sich in der Wohnung die Seele aus dem Leib. Eine Nachbarin hält es nicht mehr aus. Sie bittet ihren Mann, klingeln zu gehen. Drinnen brennt Licht, aber niemand macht auf. Der Nachbar geht um das Gebäude herum und erschrickt, denn im Garten hinter dem Haus bewegt sich was im Dunkeln. Doch es stellt sich raus, es ist ein Freund von Feridun Farrokhzad, der sich Sorgen macht, weil Feridun seit Tagen nicht ans Telefon geht. Gemeinsam gehen die beiden weiter um das Gebäude herum und entdecken ein Küchenfenster. Was sie sehen, lässt sie erstarren. Als die Polizeibeamten die Wohnung aufbrechen, schlägt ihnen glühend heiße Luft entgegen. In der Küche finden sie den Grund dafür. Drei Herdplatten sind an, darauf stehen Kochtöpfe. Das Essen in den Töpfen ist zu schwarzen Klumpen verschmurgelt. Der Herd muss schon seit Tagen die Wohnung aufheizen. Es herrschen um die 50 Grad. An den Wänden der Küche klebt getrocknetes Blut. Vor dem Herd, auf dem Küchenboden, liegt Feridun Farrokhzad. Zwei Messer stecken in seinem Körper. Ein Springmesser in seinem rechten Schulterblatt und das zweite, ein längeres Küchenmesser, steckt in seinem Mund. Die Ermittlungen zum Mord an Feridun Farrokhzad sind bis heute nicht abgeschlossen. Aber viele Menschen sagen mir, sie wüssten genau, wer hinter dem Mord stecke. Der iranische Geheimdienst. Warum sollte ein Geheimdienst einen Dichter ermorden? Und was war in Feriduns Leben passiert, dass er im wahrsten Sinne des Wortes mundtot gemacht werden sollte? Davon will ich in diesem Podcast erzählen. Von einem Menschen, der von einem brutalen Regime verfolgt wird und der sich entscheiden muss, ob er sich anpasst oder Widerstand leistet. Und es geht um den iranischen Geheimdienst, der damals wie heute in Deutschland Menschen bedroht. Ich bin Patricia Schlosser und das ist Agenten der Angst. Feridun und der iranische Geheimdienst. Folge 1. Aufbruch. Ich hatte bis vor wenigen Jahren noch nie was von Feridun Farrokhzad gehört, bis mir ein Freund ein Gedichtband von ihm geschenkt hat, weil er dachte, das könnte mir gefallen. Er weiß, dass ich mich für iranische Dichter interessiere. Ich habe deutsche Literaturwissenschaften studiert mit Iranistik im Nebenfach. Es ist nicht so, dass ich superflüssig Farsi, also die persische Sprache, sprechen würde, aber wenn man mich jetzt in Teheran aussetzt, würde ich klarkommen. Jedenfalls, mir gefielen die Gedichte von Feridun, weil sie so leicht und bunt daherkamen und ich erst beim zweiten Lesen die Abgründe darin entdeckte. Wer der Typ genau ist, der sie geschrieben hat, hat mich erstmal nicht interessiert. Viel später, 2021 im Herbst, war ich bei demselben Freund mal wieder eingeladen. Er ist aus Teheran und kann sehr gut persisch kochen. Und da kamen wir auf die Gedichte zu sprechen. Und mein Freund so, wusstest du eigentlich, dass dieser Dichter in Deutschland ermordet wurde? Ziemlich brutal. Angeblich vom iranischen Geheimdienst. Nein, das wusste ich nicht. Ich fand das total unglaublich, dass ich noch nie was davon gehört hatte. Doch bevor es hier um den iranischen Geheimdienst geht, müssen wir erstmal zurück ins Jahr 1958, 34 Jahre vor dem Mord. Denn da beschließt Feridun, aus Iran wegzugehen. Er ist 22 Jahre alt und das vierte von 7 Kindern. Der Vater ist Offizier und im Gegensatz zur Mutter sehr streng. Feridun will raus in die Welt. In einem späteren Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erzählt er davon. Ihr werdet in dem Podcast immer wieder Ausschnitte daraus hören. Es ist das einzige Interview auf Deutsch, das bis heute erhalten ist.
Tja, ich war mit Schule fertig und ich wollte irgendwo hin, um zu studieren. Ich habe einen Bruder gehabt in Deutschland. Er war Mediziner. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben, habe ich meinen Koffer gepackt und bin im Autobus nach München. Die Reise vergesse ich nie, im Autobus nach München. Und dann, ich konnte natürlich kaum Deutsch.
Mit dem Bus nach München aus Teheran, das konnte gut mal 3 Wochen dauern. Warum Feridun Deutschland als Ziel wählt, hat wohl auch mit seinem Vater zu tun, der in der Armee des Schahs, des Kaisers von Iran, dient. Feriduns Vater bewundert Deutschland, genau wie viele IranerInnen damals, auch der Schah selbst. Und das, obwohl die Bundesrepublik zu der Zeit, also in den 50ern, noch in vielen Ländern misstrauisch als Kriegstreiber und Naziland beäugt wird. Die Beziehungen sind damals sogar richtig gut zwischen der BRD und Iran. Der Schah, Mohammad Reza Pahlavi, und seine deutsch-iranische Ehefrau Soraya sind sowas wie ein Promi-Ehepaar, über die deutsche Boulevardpresse ständig berichtet. Dass der Schah ein autoritäres Regime führt, wird in Deutschland beschönigt. Ein moderner Kaiser regiert liberal und verfassungsmäßig. So schreibt es die FAZ, als der Schah mit Soraya 1955 Deutschland besucht. Dabei gibt es unter dem Schah nicht mal eine echte Opposition. Als Feridun nach München aufbricht, da baut sich der Schah gerade einen Geheimdienst auf. Und der wird schnell dafür bekannt, RegimekritikerInnen zu verfolgen und zu foltern. Deutsche Nachrichtendienste unterstützen ihn dabei sogar. Sie liefern dem Geheimdienst Oppositionelle aus Deutschland aus. Das ist die politische Lage, als der junge Feridun müde und durchgeschüttelt von der langen Fahrt im Autobus in München ankommt. Er ist pleite und sein Bruder in München rät ihm, in einer Fabrik zu arbeiten.
Er hat mich nach Norden geschickt, in der Nähe von Bielefeld. Ein Dorf, kann ich sagen. Versmold hieß es. Und dort habe ich in einer Wurstfabrik gearbeitet. Ich habe in der Abteilung Verpackung gearbeitet. Kaum sein Band, laufende Band. Und darauf lagen verschiedene Wurstsorten. Und ich habe Sachen genommen, in einem Schachtel hineingetan. Und dort habe ich angefangen, die Sprache zu lernen. Ich glaube, mit Salz und Pfeffer und Wurst angefangen.
In der Ausgabe seines Gedichtbands, den mir mein Freund geschenkt hat, ist hintendrin ein Bild von Feridun aus dieser Zeit in Versmold. Ein Schwarz-Weiß-Foto. Er lächelt zaghaft in die Kamera, hat auch damals schon seinen schwarzen Schnurrbart. Im Hintergrund auf dem Foto sind Kühe zu sehen, die auf einer Wiese grasen.
Oh, und dann kam ich nach 3 Monaten nach München und ging zur Universität von München und habe ich politische Wissenschaften studiert.
Das heißt, er hat innerhalb weniger Monate Deutsch gelernt. Kann ich erst gar nicht glauben. Aber tatsächlich ist er laut Uni München im Juni 1958 nach Deutschland gekommen und hat sich im Wintersemester, also noch im selben Jahr, für politische Wissenschaften eingeschrieben. Als Feridun sein Studium beginnt, hat er große Pläne. Er will eine politische Karriere einschlagen. Er tritt einer linken Organisation iranischer Studierender in Deutschland bei, die sich gegen das Schah-Regime in der Heimat einsetzt. Doch Feridun eckt an. Die anderen Mitglieder halten ihn für einen Halotri und Exzentriker. Er tritt bald wieder aus und beginnt stattdessen mit etwas, was wenig mit Karriere und politischen Ambitionen zu tun hat. Er schreibt Gedichte, wie er es auch schon mal als Teenager in Iran gemacht hat.
Ah ja.
Das mit Gedichten ist für Iraner und Iranerinnen so eine Sache.
Patrizia, hörst du mich?
Ja, hallo.
Wir haben es. Dankeschön.
Gott sei Dank.
Patrizia, ich werde hier gerade noch ausgepegelt.
Ja, ja.
Jetzt haben wir nämlich endlich, ich hatte kurz Sorge, dass wir keine Leitung zu euch haben, aber das hat ja jetzt geklappt.
Das ist Susan Saré. Sie ist Moderatorin, Journalistin und Iran-Wissenschaftlerin. Und in diesem Podcast werdet ihr sie ab und zu hören, nämlich immer dann, wenn es darum geht, gewisse Dinge aus der iranischen Kultur und Geschichte noch besser zu verstehen. Susan, du hast Familie in Iran. Dein Vater ist als junger Mann auch mit einem Bus von Iran nach Deutschland gereist. Genau wie Feridun.
Ja, genau, weil er in Deutschland studiert hat. Und er hat mir mal erzählt, wie er ja mit einer Gruppe von Fremden vorbei an verschneiten Bergen wochenlang mit diesem Bus unterwegs war und wie hart so eine Reise ist.
Und du bist in Deutschland aufgewachsen, hast später in Iran studiert und kennst Feridun tatsächlich seit deiner Kindheit.
Ja, der ist total bekannt in Iran und seine Schwester übrigens auch, die hat ebenfalls Gedichte geschrieben. Und Poesie ist, muss man nochmal sagen, eine ziemlich große, wichtige Sache für viele iranischsprachige Menschen, gehört ganz selbstverständlich zum Alltag und hat auch damit in meiner Familie und damit auch für mich eine große Rolle gespielt.
Okay, wie kann ich mir das genau vorstellen?
Ja, zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Spiel mit meiner Familie, bei der man zum Beispiel immer mit dem letzten Buchstaben eines Gedichts einen neuen Vers und damit ein neues Gedicht beginnt, bis irgendwann niemandem mehr ein neues Gedicht einfällt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt aus Goethes Erlkönig den letzten Satz nehmen würde, erreicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Dann müsstest du, Patrizia, jetzt einen Vers zitieren, der mit T beginnt.
Okay, das überfordert mich spontan. Ja, okay, beeindruckend. Respekt, sowas mal abends am Küchentisch zu machen zur Unterhaltung der Familie. Andere Nummer. Was findest du denn so schön an persischer Lyrik?
Ja, ich glaube, mich beeindruckt einfach, dass so viele Gedichte können und so begeistert sind. Und auf Persisch kann man teilweise ja auch nochmal viel filigraner Gefühle ausdrücken. Das ist in der Sprache ganz selbstverständlich, merkt man auch zum Beispiel bei Kosewörtern. Das würde im Deutschen zum Beispiel vielleicht komisch und kitschig klingen, wenn ich sagen würde, lauf auf meinen Augen, mein Augenlicht, ich bin dein Knecht, du bist mein Atem.
Ja, es klingt tatsächlich irgendwie extrem dramatisch auf jeden Fall auf Deutsch. Ich kann mich auch erinnern, es gibt auch irgendwas mit Leber, Ceratre, irgendwas oder so, dass man sagen kann, ich möchte deine Leber fressen, so sehr liebe ich dich oder so ähnlich.
Jigerito Buchram, das ist auch was, wenn man jemanden sehr, sehr lieb hat und sagen möchte, ich habe dich so lieb, ich würde deine Leber essen.
Das hat die Mutter von der Freundin von mir, sagt das immer zu mir. Oh, Jigerito Buchram.
Den Endlevel erreicht, Patrizia. Herzlichen Glückwunsch.
Vor diesem Hintergrund ist es also erstmal nicht so besonders, dass Feridun als Student in München Gedichte schreibt. Aber es gibt noch einen Twist. Feridun dichtet nicht mehr in seiner Muttersprache, sondern auf Deutsch. Vielleicht hat das mit seiner Schwester zu tun. Susan hat es ja schon erwähnt, sie schreibt auch Gedichte. Sie ist bis heute sehr bekannt in Iran, gilt als feministische Ikone. Dass Furur schon als Teenager so erfolgreich ist und was sich daraus für eine Dynamik zwischen den Geschwistern ergibt, finde ich sehr spannend. Denn vielleicht ist das der Grund dafür, dass Feridun jetzt in München auf Deutsch Gedichte schreibt, quasi außer Konkurrenz zu seiner Schwester. Furur ist nicht mehr am Leben, aber zum Glück gibt es Hossein Mansouri. Er ist der Adoptivsohn von Furur, also Feriduns Neffe. Er ist Musiker und lebt heute in München. Das Lied hier ist von ihm, ein Remake von einem Song von Feridun.
Ey Sharqiye Gamgin, waqti aftab to ro di.
Tu shahre baruni, boye atre to pichid.
Shab rah shogon.
Wie es dazu kommt, dass Hossein Mansouri von Feriduns Schwester adoptiert wird, ist eine verdammt abgefahrene Geschichte, die ich kurz erzählen muss. Hossein lebt Anfang der 60er mit seinem Vater an einem gottverlassenen Ort in Iran, in einer Leprakolonie, in der Infizierte und ihre Familien von der Gesellschaft isoliert werden. Völlig abgeschieden und in bitterer Armut leben sie da. Furur kommt 1962 als Regisseurin in diese Kolonie, um über sie einen Dokumentarfilm zu drehen, mit dem sie später auch international Filmpreise gewinnt. Er heißt »Das Haus ist schwarz«. Man kann den Schwarz-Weiß-Film auf YouTube ansehen und ich kann es nur empfehlen. Die Stimme, die ihr hört, ist übrigens die Stimme von Furur. Bei den Dreharbeiten lernt Furur Hossein kennen. Er ist eines der Kinder, die in der Leprakolonie über dem Platz tollen. Er ist gesund und fröhlich und blitzgescheit. Furur adoptiert ihn und ermöglicht ihm ein völlig neues Leben. Später geht Hossein zum Studieren nach Deutschland. Ich treffe ihn vormittags an einem kalten Maitag im Café Marais, Hosseins Lieblingscafé. Ein ehemaliges Textilwarenhaus im Westendviertel mit eleganten 20er-Jahre-Möbeln. Das Erste, was er macht, ist mir Feridouns Gedichtband zu schenken. Jetzt habe ich also zwei. Und mich dann auf zwei winzige Rechtschreibfehler im Vorwort hinzuweisen, das er geschrieben hat. Er korrigiert sie direkt mit einem Kuli. Dabei grummelt er vor sich hin, wie sehr ihn diese Fehler stören. Dann ist er bereit, mit mir über Feridun zu reden. Aber nur ohne Mikro. Ich darf mir Notizen machen. Bei viel schwarzem Kaffee und selbstgedrehten Zigaretten erzählt er mir von Feri. So nennen ihn eigentlich alle, die enger mit ihm waren. Er erzählt mir, dass Furur und Feri sich sehr ähnlich waren. Beide, so sagt er, waren oft, Zitat, himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Sie standen sich auch sehr nahe, trotz Feriduns Gefühl von Rivalität. Der Feridun, von dem mir Hossein an diesem Nachmittag erzählt, ist ein Typ auf der Suche, ein Getriebener. Einer, der studiert, große Pläne schmiedet, aber eigentlich nicht genau weiß, was er mit seinem Leben anstellen soll. Nur, dass er irgendwie etwas Großes schaffen will. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre, wenn es nicht Anfang der 60er Jahre diese schicksalhafte Begegnung gegeben hätte. Er lernt die Schauspielerin Anja Butschkowski an einer Tankstelle kennen, wo Feridun jobbt neben seinem Studium. Wie das damals genau abgelaufen ist, weiß ich nicht, aber ich stelle mir dieses Kennenlernen an einer Tankstelle in den 60ern so vor. Ich sehe eine elegante Frau im Kleid vor mir, die rasant an die Zapfsäule fährt und Feridun in einem Blaumann, wie er herangeschlendert kommt, charmant plaudert, während er den Wagen betankt und dann noch extra lange die Windschutzscheibe des Autos putzt, um sich weiter mit dieser tollen Frau unterhalten zu können. Ob sie da vielleicht schon über Gedichte geredet haben? Denn das ist es, was sie zusammenbringt. Die Liebe zu Lyrik und Sprache. Als Feridun sie kennenlernt, ist sie Schauspielerin am Bayerischen Staatsschauspiel in München. Später macht sie sich einen Namen als Regisseurin und Sprecherin für den Bayerischen Rundfunk. 2010 ist sie gestorben. Auf Fotos aus den 60ern sieht sie fröhlich und gewitzt aus. Und sehr schön. Anja liest akribisch Feriduns erste Gedichte, macht Anmerkungen und bestärkt ihn darin, weiterzumachen und an sich zu glauben. Sie sieht in ihm einen künftigen Dichter und er in ihr seine große Liebe. Im Frühling 1962, 4 Jahre nachdem Feridun in Deutschland angekommen ist, heiraten die beiden. Auf dem Hochzeitsfoto stehen sie auf den Stufen des Münchner Standesamts, umgeben von einer kleinen Gruppe aus Freunden und Familie. Ich schaue mir das Foto immer wieder an, weil ich es so erstaunlich finde, was Feridun da geschafft hat. In so kurzer Zeit baut er sich ein völlig neues Leben in einem fremden Land auf. Es wirkt ganz selbstverständlich, wie er da neben Anja steht. Er trägt Frack und Fliege, Anja ein knielanges weißes Kleid und einen großen Hut. Sie sehen mondän aus, kosmopolitisch und so glücklich. Sie ziehen in eine Wohnung in die Königenstraße mit einem Hund namens Hamlet. Und jetzt legt Feridun so richtig los. Er schreibt und schreibt. Sein Motto lautet: Persisch gedacht, Deutsch gesagt.
Dieses Gedicht heißt Kindermarkt. Das finde ich schön, aber nicht besonders schön. Ja, wirklich. Ich muss zugeben, weil ich bessere Gedichte habe.
Hier trägt Feridun in der Doku vom Bayerischen Rundfunk eins seiner Gedichte vor.
Langsam steigen die Wünsche aus dem Boden und setzen ihre Segel über den Herzen. Zeit der Papierdrachen, die auf ihrer Reise zum Zenit immer kleiner werden. Die Welt ist ein Bilderbuch ohne Wolken und Verbotstafel.
Ich bin im Deutschen Literaturarchiv in Marbach in Baden-Württemberg, in den heiligen Hallen der Lyriker und Schriftsteller. Überall dämpfen Teppiche die Schritte und das Personal schreitet würdevoll wie Priesterinnen in einem Tempel durch die Flure und führt mich zum Handschriftenlesesaal. Ich setze mich an einen Tisch in der Mitte. Durch ein großes Dachfenster fällt Licht auf die Mappe vor mir. Sie wurde extra für mich aus dem Archiv geholt. Originalbriefe von Feridun. Ich hole langsam einen heraus. Der Brief ist jetzt über 50 Jahre alt und stammt aus der Zeit von Feriduns ersten Dichtversuchen in Deutschland. Das Papier ist sehr dünn, leicht bräunlich und voller Ausrufezeichen. Feridun hat den Brief auf der Schreibmaschine getippt und an den Surkamp Verlag geschickt. München 1963. Lieber Herr Busch.
Lieber Herr Busch, zuallererst muss ich mich bei Ihnen beklagen. Immer wenn ich Ihnen schrieb oder Gedichte schicke, warte ich vergebens um Antwort. Ich will natürlich nicht Ihre Zeit übermäßig in Anspruch nehmen, aber ich möchte doch wenigstens wissen, ob meine Post Sie überhaupt erreicht hat. Zuletzt habe ich Herrn Michel geschrieben und auch von ihm habe ich keine Antwort bekommen. Hoffentlich ist nicht der ganze Verlag nach Italien abgewandert.
Was für ein Tonfall! Kein vorsichtiges Nachfragen, wie ich es jetzt bei jemand erwartet hätte, der hofft, von einem Verlag ins Programm genommen zu werden. Imponiert mir sehr. Als ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten, habe ich mich vor diesem Klinkenputzen gefürchtet. Feridun scheint da überhaupt keine Berührungsängste zu quälen. Warten muss Feridun allerdings trotzdem. Nach 2 Wochen bekommt er endlich einen Brief mit richtig guten Nachrichten. Der in Feriduns Brief erwähnte Herr Michel bittet jetzt um Entschuldigung und kündigt an, dass man 11 seiner Gedichte veröffentlichen werde. In einem Sammelband mit weiteren vielversprechenden Nachwuchsautoren. Niemand Geringeres als Martin Walser, der bekannte Schriftsteller, werde den Band herausgeben und wolle Feridun treffen. Noch im selben Jahr, 1963, erscheint der Sammelband dann auch. Der Titel? Vorzeichen 2. 9 neue deutsche Autoren. Aber Feridun will mehr. Er will das, was alle Schriftsteller wollen. Das eigene Buch. In der Mappe finde ich weitere Briefe an den Surkamp Verlag, in denen er schreibt, welche Zeitungen schon alle seine Gedichte gedruckt haben und ob diese Gedichte nicht auch gut für ein Buch wären. Wieder viele Ausrufezeichen. Doch die Antwort fällt anders aus, als Feridun es sich erhofft. Herr Michel schreibt, viele der Gedichte seien
zu didaktisch, zu programmatisch, zu dünn.
Und als wäre das nicht schon Demütigung genug, setzt Herr Michel noch einen drauf. Manche Sprachbilder seien nicht
ganz sinnfällig für europäische Gehirne.
An dieser Stelle hätten bestimmt viele aufgegeben. Ich meine, es ist der Surkamp Verlag, einer der mächtigsten Verlage Deutschlands und Feridun ein ausländischer Student. Aber er schickt seine Gedichte einfach an andere Verlage. Ein Jahr später, Feridun arbeitet gerade ein Thema für seine Uni-Abschlussarbeit aus, er will über die DDR schreiben, da kommt plötzlich Post von einem Verlag. Der Münchner Luchterhand Verlag kauft Feriduns Gedichte. 1964 erscheint sein eigenes Buch mit 42 auf Deutsch geschriebenen Gedichten. Andere Jahreszeit. Es ist der Gedichtband, den ich 2015 von dem Freund geschenkt bekommen habe und der mir so gut gefallen hat. Feridun bekommt damals positive Rezensionen in der Presse, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Er gewinnt den Berliner Literaturpreis. Und er geht auf Lesereise durch Europa. Frankfurt, Zürich, Athen, Istanbul. Doch was wie der sagenhafte Anfang einer großen Dichterkarriere klingt, ist bereits ihr Endpunkt. Dieser Gedichtband ist nicht nur Feriduns erster, sondern auch sein letzter.
Dort im kalten Norden blüht dein Sommer schnell dahin. Blass bist du geworden, seit ich fortgegangen bin.
Er schlägt jetzt eine ganz neue Richtung ein. Er versucht sich als deutscher Schlagersänger.
Wo man noch in unseren Tagen tausend Märchen kennt, zu des Orients Freuden komm, oh komm, zu mir. Tausend Nächte werde ich dich lieben und noch eine Nacht. Alle Märchen sind nur für uns zwei erdacht.
Feridun nennt sich jetzt Feri Harun und grinst schmachtend von Schallplattencovern. Seine Songs heißen Tausend und eine Nacht und Wüstensöhne. Ich muss echt lachen, als ich das zum ersten Mal höre. Es ist so schnulzig und kitschig. Aber ich bewundere Feridun auch dafür, wie er sich wieder mal neu erfindet. Wurstfabrikarbeiter, Politikstudent, Dichter, Schlagersänger. Er lässt sich in keine Schublade stecken. Nebenher bringt er 1967 auch noch sein Studium zu Ende. Mit einer Magisterarbeit über Kirche und Staat in der DDR. Aber nicht alles in Feriduns Leben läuft glatt. In der Beziehung mit Anja gibt es immer mehr Krisen. 1962 hat Anja eine Fehlgeburt und sie müssen 4 Jahre lang warten, bis es endlich klappt. 1966 bringt Anja einen Sohn zur Welt. Sie nennen ihn Rostam, nach einem persischen Prinzen. Das lang ersehnte Kind hat einen Herzfehler und eine geistige Behinderung. Es braucht viel Pflege und Aufmerksamkeit. Ich stelle mir vor, dass das eine sehr schwierige Zeit für das Paar gewesen sein muss. Und dann gibt es noch etwas in Feriduns Leben, das er nach außen verheimlicht. Er soll trotz seiner Ehe immer wieder Affären mit Männern gehabt haben. Damals ist Homosexualität in Deutschland gesetzlich verboten und gesellschaftlich ein Tabu. Feridun und Anja streiten viel wegen seiner Affären. An einem Tag, als sie mal wieder besonders heftig streiten, ist Feridun so wütend auf Anja, dass er den Verlag anruft und die Widmung in seinem Gedichtband abändern lässt. Eigentlich sollte sie heißen Für Anja, die ich sehr liebe. Doch jetzt greift Feridun zum Telefonhörer und gibt eine Änderung in Auftrag. Für Anja, ich habe sie sehr geliebt. So steht die Widmung heute im Gedichtband. Dass Feridun Männer geliebt hat, das merke ich auch an seinen Briefen, die ich im Literaturarchiv finde. Da ist ein handgeschriebener Brief mit einer kleinen Zeichnung am Rand, einer Skizze, ein grinsendes Gesicht mit einem Schnurrbart. Ein Selbstporträt von Feridun. Adressiert ist der Brief an Johannes Bobrowski, ein damals bekannter Lyriker, der Feridun ein Nachwort zu seinem Gedichtband geschrieben hatte.
München, 25.12.64. Mein Lieber, nun schreibe ich dir schon wieder, obwohl ich weiß, dass du nie schreiben wirst. Ich glaube, dass du mich einmal sehr gemocht hast. Du hast mich sogar ein bisschen lieb gehabt und deswegen schreibe ich dir. Ich bin über mein Buch sehr glücklich. Es war ein Erfolg. Aber ich bin auch sehr traurig. Ich komme mir ganz alleine vor. Schließlich bin ich kein Deutscher und man sieht mich noch immer als einen Ausländer. Ich möchte gerne nach Berlin. Ich möchte dich sehen und mit dir reden. Ich brauche einen Menschen, der mich schon sehr liebt. In München ist alles grau und ich mag die Menschen nicht hier. Schreib mir bitte. Dein Feridun. PS. Magst du mich noch?
Ich weiß nicht, was Johannes Bobrowski geantwortet hat, ob er überhaupt geantwortet hat. Bobrowski hat Zeit seines Lebens nicht offen über seine Homosexualität geredet. Genau wie Feridun zunächst. Feriduns Schwester Furur, die frühere Rivalin und berühmte Dichterin, steht ihm in dieser Zeit mit Rat und Trost zur Seite. In einem Brief an sie beschwert Feridun sich darüber, dass er nicht genügend Anerkennung bekommt und dass er überlegt, nach Iran zurückzukehren. So erzählt es mir Hossein. Furur habe geantwortet, er solle bloß nicht zurückkehren. Hier würde es ihm nicht besser ergehen. Sie selbst bekomme auch nicht die Aufmerksamkeit, die ihr zustünde. Klingt komisch, weil sie ja eigentlich berühmt ist in Iran. Es gibt ein Foto von Furur und Feridun, das ich sehr mag. Aus den 60ern. Furur ist bei Feridun in München zu Besuch. Im Hintergrund ist ein Park zu sehen, vielleicht der Englische Garten. Feridun trägt einen eleganten dunklen Mantel und Schnurrbart, Furur Pöms einen kurzen Rock. Ihre Haare sind kinnlang und sie liegt in Feriduns Armen. Beide lachen lauthals und selbstvergessen. Doch im Februar 1967 geschieht die Katastrophe. Furur stirbt bei einem Autounfall in Iran. Sie rast gegen eine Mauer, als sie einem Schulbus mit Kindern ausweicht. Sie wird nur 32 Jahre alt. Feridun trauert ein Jahr lang, dann packt er im Sommer 1968 seine Koffer und verlässt Deutschland. Ohne Anja und Rostam. Er fliegt allein nach Iran zurück. Was geht in ihm vor? Ich kann seine Lebensgeschichte nicht lückenlos recherchieren. Vieles muss ich mir einfach vorstellen, interpretieren und das kennzeichne ich dann auch in diesem Podcast. Denn manches bleibt einfach mysteriös. So wie Feridun selbst, der mir bei der Recherche immer wieder Rätsel aufgibt, mir entgleitet und voller Widersprüche steckt. Auf jeden Fall kommt er 1968 ohne seine Familie in Iran an. Er mietet sich in Teheran eine Wohnung in einem modernen Apartmentblock und schreibt darüber später in seinem Tagebuch:
Als ich in dieses Haus gezogen bin, dachte ich, ich würde darin ein friedliches Leben führen. Entweder würde ich Universitätsprofessor werden oder was im Ministerium. Ich werde mich mit auswärtigen Angelegenheiten befassen. Aber ich habe nie eine Sekunde dieses friedlichen Lebens gesehen. Und ich habe keinen Moment mit der Arbeit verbracht, die ich wollte.
Und damit hat er sowas von recht. Denn mit der unglaublichen Wendung, die sein Leben jetzt nehmen wird, damit konnte wirklich niemand rechnen.
Frühling von Feridun Farrokhzad. Der Frühling ist ein grüner Käfer, der mit allen Füßen in den Träumen hängt. Er läuft auf Zehenspitzen und begleitet den bitteren Geruch des Grases. Man kann sich neigen und das Schmetterlingsnetz bereithalten, ehe die Träume zu fliegen beginnen.
Das war die erste Folge von Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Wenn ihr direkt weiterhören wollt, die nächsten Folgen findet ihr jetzt schon in der ARD-Audiothek. Die App könnt ihr euch kostenlos runterladen. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet oder ihn weiterempfehlt. Danke. Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Autorin und Host bin ich, Patricia Schlosser. Regie und Produktion Alexandra Distler. Dramaturgische Beratung Fredi Gareis. Recherche Julian Feldmann, Susan Saré und Omid Rezai. SprecherInnen Ali Raki Turb und Jennifer Güzel. Tontechnik Christine Bauer. Mastering Hammer und Amboss. Redaktion Aline König. Redaktionelle Mitarbeit Katharina Mahnholz. Danke an meinen Freund, der mir den Gedichtband von Feridun geschenkt hat, die Redaktion von Steuerung F, Salome Sadegan, Lutz Ackermann, Katrin Jakob, Eva Nowak, Linda Becker, Laura Grübler und das BR-Studio in Regensburg. Und wenn ihr euch für die Arbeit von Geheimdiensten interessiert, tut ihr offenbar, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht weiter mit Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In Staffel 1 hat sich ja alles um die deutschen Dienste gedreht. In Staffel 2 ging es um internationale Geheimdienste. Jetzt schaut Dark Matters auf Agenten und ihre Arbeit. Es geht um Tarnung, Verrat und sogar Mord. Jede Woche ein neuer, echter Fall, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet. Dark Matters findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcast hört. Den Link findet ihr in den Shownotes.